Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo, die Plattform auf Radio Free FM. Heute moderiert die Plattform Sabine Fratzke und zu Gast ist Dagmar Engels. Hallo Dagmar.
Hallo Sabine und hallo am Radio.
Ja, Dagmar Engels, das wissen bestimmt viele, leitet die Volkshochschule Ulm und hier ist auch heute unser Thema. Die Volkshochschule hat dieses Jahr oder dieses Semester einen Schwerpunkt Russland. Und das ist doch sehr auffällig, wo doch alle Russland im Moment nicht so toll finden. Zumindest kommt das in den Medien so rüber. Und die VH macht einen Schwerpunkt dazu. Wie kommt denn das?
Naja, die VH hat die Welt öfter schon mal ein bisschen anders gesehen als die Mainstream-Meinung. Unser Schwerpunkt heißt übrigens von Russland zur Sowjetunion zu Russland. Und das sagt doch einiges, weil wir die Longue Durée, also mindestens mal also über 100 Jahre Geschichte Russlands in den Blick nehmen. Denn unser Ziel ist es, einen Beitrag zu leisten, dass man Russland etwas besser versteht und auch die Irritationen, die es derzeit in der deutschen und überhaupt der westlichen Politik gegenüber den Verhaltensweisen, den politischen Aktionen von Putin an den Tag legt. Vielleicht, so ist unsere Meinung, aber auch die Meinung von ausgewiesenen Experten, wenn man etwas mehr über das Land wüsste und besser weiß, wie der russische Verstand tickt, dass man dann auch besser mit ihnen zusammenarbeiten könnte. Und dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Also die Empfindlichkeiten, die Russland jetzt an den Tag legt, nachdem es so aussah, als würde sich die Ukraine mehr oder weniger der NATO und vielleicht sogar noch der EU anschließen, da tat man ja hier im Westen so, dass man aus allen Wolken fiel. Tatsächlich wurde dann ja sehr bald deutlich, dass es nach 1989 durchaus Absprachen gegeben hat, dass der Westen Grenzen akzeptiert, die Russland setzt, was die Annäherung von russischen Anrainerstaaten an den Westen angeht. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Dann wundert man sich immer, wieso das russische Volk so leidensfähig ist und so sehr davon träumt oder akzeptiert, dass Putin in unseren Augen ein Großmachtgebaren an den Tag legt. Wenn man in die russische Geschichte schaut, dann ist das nachvollziehbar. Und wenn man so etwas mit einbezieht, auch in der geostrategischen Politik und Verständnis für die Menschen aus Russland hat, dann lässt sich sicherlich auch vom Westen her eine friedfertigere Politik machen. Das nächste ist natürlich, dass jetzt Beispiel Syrien, man erkennt, man kann es drehen und wenden, wie man will, man kommt nicht herum, mit Putin zu reden und auch da sollte man Russland besser einschätzen können. Und was uns im Nachhinein jetzt Recht gibt, dass wir diesen Schwerpunkt gewählt haben, das ist die gute Akzeptanz unserer Veranstaltungen. Also wir hatten, solange ich mich erinnern kann, noch keine Semestereröffnung, zu der so viele Leute gekommen sind, auch viele Menschen, die ich noch nie so in der VH gesehen habe. Und alle haben gesagt, wie kommen Sie da zu Russland zu machen? Woher haben Sie den Mut? Aber toll, das interessiert mich sehr und darüber gibt es so wenig und da wollen wir mal was anderes erfahren. Oder wir haben zum Beispiel im Rahmen Russland machen wir ja nicht nur Politik, da machen wir Literatur, Musik, Religion. Wir haben eine Führung angeboten durch die Valentinskapelle hinter Münster, die ja von der russisch-orthodoxen Kirche benutzt wird. Da waren mal kurz an einem Dienstagabend um 19 Uhr 33 Menschen da. Damit hatten wir auch nicht gerechnet. Oder eine Fahrt ins Ikonenmuseum nach Autenried. Da melden sich auch viel mehr Leute an, als wir gedacht haben. Also für das Thema gibt es ein Interesse und offensichtlich empfinden noch mehr Ulmerinnen und Ulmer oder Menschen der Region, dass sie über das Land viel mehr wissen sollten, als sie derzeit wissen oder auch über die Medien vermittelt bekommen.
Es ist ja auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen. Ich habe im Moment sowieso ein bisschen den Eindruck, dass die Bevölkerung die Politiker überholt, weil die Menschen sehr aktiv sich bilden und da ist die Volkshochschule natürlich ein guter Punkt. Ich habe das selber auch ein bisschen emotional erst begriffen, als ich vor letztes Jahr, glaube ich, in Kirgisistan war und in Tadschikistan. Da sieht man nämlich das andere Ende von Russland, das ist ja riesengroß und dann ist man auf der anderen Seite von Russland und man sieht dort die Grenzen. Und wir denken hier sehr von unserem europäischen Standort aus. Und da hat Russland ja eine große Grenze mit China und hat dort ganz, ganz andere Probleme, als die wir hier überhaupt auf dem Schirm haben. Und da fängt man erst an, über bestimmte Dinge nachzudenken und auch nachzuvollziehen, warum Putin so reagiert. Weil ich glaube, also von China von hinten werden die wirtschaftlich mit Dingen überschwemmt, also mit Wirtschaftsgütern überschwemmt, über die sie überhaupt nicht wehren können. Und Russland dient da eigentlich als Pufferzone zu uns rüber. Und wenn man das sieht, dann sieht man auch, dass er einen ganz anderen Standpunkt einnehmen muss als wir.
Ja, und man darf nicht vergessen, es ist flächenmäßig das größte Land der Welt. Also wir nehmen ja im Prinzip Russland immer nur bis Moskau wahr und Sibirien nur ausgesprochen begrenzt. Und das andere Bild von Russland, was wir auch in der FH erlebt haben, wir haben ja zum Auftakt des Semesters eine Ausstellung gezeigt, die davon handelte, wie Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus, aber auch Menschen schon in den 20er Jahren voller Hoffnung in die Sowjetunion ausgewandert sind, Deutsche, um dort den Sozialismus mit aufzubauen. Und die sind dann in den 30er Jahren in die stalinschen Säuberungen geraten, als der Krieg anfing, allemal dann nach Sibirien geschickt worden und in den Rückholmaßnahmen, Stichwort Gorbatschow-Kohl, sind die ja in den 90er Jahren nach Deutschland zurückgekommen. Und das sind jetzt die Enkelkinder, die zurückkommen und die haben diese Ausstellung aufgearbeitet und hängen total zwischen den Stühlen, weil sie die Ideale, für die ihre Großeltern nach Russland ausgewandert sind, in die Sowjetunion, nicht einfach zur Seite schieben können und leben jetzt, haben erst dann in den 80er Jahren, haben sie zum Teil in der DDR gelebt, später also dann in der Bundesrepublik und von ihnen wurde ein Stück weit erwartet, dass sie Russland als Unterdrückerstaat wahrnehmen sollten, aber das konnten sie gar nicht. Sie waren zum Teil auch ganz überzeugt noch von den Idealen ihrer Großväter und diesen Widerspruch zwischen Pro und Con Russland und heute in der Bundesrepublik leben, das haben diese Menschen in der Ausstellung aufgearbeitet und die waren auch zu Gast im Club Orange und das war absolut bewegend, teilzunehmen an deren Erinnerungsarbeit und Aufarbeitung der Geschichte. Und da sieht man, dass die Geschichte zwischen Russland und Deutschland viel, viel komplexer ist als so quasi sind wir für oder gegen Putin.
Und auch die Verhaltensmaßnahmen von Putin jetzt mit der Ukraine, dass er die Krim oder dass die Russen die Krim sozusagen annektiert haben und jetzt auch dort drin sind, da gibt's totale Parallele. Also wenn man ein bisschen reist nach Georgien zum Beispiel, dann sieht man dort die Enklaven. Und da ist das Gleiche passiert. Dort gibt es zwei Enklaven in Georgien, die auch heute noch ein besetztes oder nicht ein besetztes Gebiet sind, aber wo doch Abchasien, wo Russland eben sehr viel investiert und die, wo eigentlich eine georgische Bevölkerung auch da ist, ist wirklich eine Parallele zu dem, was in der Ukraine passiert ist. Und das wundert man eigentlich, wenn man das als normaler Reisender aus dem Reisehandbuch liest und auch die Leute quasi die Geflüchtete im eigenen Land, auch in Georgien jetzt heute immer noch leben. Wenn man das sieht und dann als normaler Mensch diese Mechanismen sieht, warum die Russen so reagiert haben, weil sie eben Angst haben, dass das zu nah, also die NATO, sprich da mit der Türkei, ja zu nah an ihre Grenzen kommen, da hätte man sich doch überlegen können, dass quasi das in der Ukraine genauso passieren wird. Also es ist eigentlich total bescheuert, dass sie das übersehen hatten. Wenn man das quasi als einfacher Reisender schon sehen kann, hätten doch mindestens irgendwelche politischen Berater das frühzeitiger erkennen können. Ja, also wir sind schon schon mittendrin in dem Schwerpunkt Russland und wir haben noch, hat Dagmar vorhin schon ein Stichwort gesagt, 20er Jahre und Ausstellungen. Mhm. Dagmar, du wolltest uns heute eine ganz besondere Ausstellung vorstellen, nämlich russische Avantgarde 1917 bis 1933. Russische Avantgarde, also an Avantgarde denkt man ja irgendwie immer an New York und Warhol, aber es gibt auch eine russische Avantgarde.
Nein, nein, die Avantgarde beginnt ja viel eher. Die Avantgarde beginnt ja tatsächlich rund um den Ersten Weltkrieg und hängt damit zusammen, dass sich bildende Künstler und bald auch Grafiker von der Akademiemalerei abgewandt haben. Das fängt an mit so Geschichten wie Blauer Reiter. Und richtig avantgardemäßig beginnt es letztendlich nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist die Abkehr von konkreter Malerei. Und es ist eine intellektuelle Verarbeitung der Realität. Und dafür bekannt sind Leute wie Kandinsky oder Rodchenko. Man kennt es aus der Werbegrafik. Und da ist der Erste Weltkrieg eigentlich die entscheidende Zäsur, die mit dem alten Europa bricht. Und jetzt muss etwas Neues kommen. Und nirgendwo anders war die Avantgarde und gerade die angewandte Avantgarde, also für Plakate, Werbung, so radikal und so konsequent wie in Russland. Denn, also in der Sowjetunion. Denn dort hat man quasi direkt und parallel zur Revolution eine Formensprache entwickelt, die die breite Bevölkerung, insbesondere die Arbeiter und Bauern, ansprechen sollte, um die politischen Inhalte der Revolution und der jungen Sowjetunion rüberzubringen. Und es gab eine ähnliche Formensprache durchaus auch in der Schweiz und in Holland, das Dale, da war es eine ganz bekannte Bewegung auch. Und es gab auch in Deutschland durchaus Künstler, die wussten, was da in Russland passierte, die auch zum Teil dahin gefahren sind, um mit den Grafikern und Künstlern zusammenzuarbeiten. Aber zurück zu Russland. Es gab in Russland parallel zum deutschen Bauhaus ein russisches Bauhaus und das hieß Fruchtemaß in den 20er Jahren. Und das war letztendlich radikaler als das Bauhaus, weil es schon in den 20er Jahren auch für die industrielle Massenproduktion entworfen hat, letztendlich nicht nur für die Bedürfnisse eines gebildeten kritischen Bürgertums, wie es in gewisser Weise doch das Bauhaus getan hat. Und dort waren Künstler, die gesagt haben, in der Architektur, in der Werbung wollen wir uns abwenden von dem monumentalen Stil des zaristischen Russlands und eine klare Formensprache entwickeln, bei der, wenn es zum Beispiel um Plakate ging, auch der Mensch, der kämpfende revolutionäre Mensch im Vordergrund stand. Aber nicht als der heroische Einzelkämpfer, sondern als derjenige, der die Ziele des Sozialismus transportiert. Und um deutlich zu machen, dass es sich um eine neue Welt handelt, haben sie auch eine viel klarere Grafik entwickelt, keine verschnörkelten Buchstaben, sondern klare Schriften. Und was es in dem Maß eigentlich nur in der Sowjetunion gab, der Leitsektor war die Architektur. In Moskau sind die tollsten Gebäude entstanden, zum Beispiel ein Arbeiterclub, zum Beispiel eine riesige Bäckerei, zum Beispiel neue Fabriken, Schwimmbäder, die von der Architektur her, wenn man jetzt an Ulm denkt, vielleicht ein ganz kleines bisschen an die HFG oben auf dem Hochstress erinnern. Es handelte sich also um eine industriell geprägte, sehr geradlinige Architektur, in der aber große Räume vorherrschten mit großen Fenstern, so dass Menschen dort zusammenkamen oder arbeiteten unter menschenwürdigen Bedingungen. Also das war einmalig in der Sowjetunion, dass man so eng auch mit der herrschenden Schicht im Staat, nämlich mit der Partei zusammenarbeitete. Woanders war die Avantgarde ja eher in Europa in der Opposition.
Das tun ja manche dann eher auch ein bisschen als Zensur empfinden, oder? Dass das, also es war eine gewollte Sache, dass man quasi ganz nah an der herrschenden
Ja, sicher. Die identifizierten sich ja mit der Revolution. Sie identifizierten sich damit, dass sie endlich nur nicht nur für die kleine Bourgeoisie oder die Adligen, die in Russland bis 1918 das Sagen hatten, arbeiteten, sondern für die breite Bevölkerung. Und sie glaubten ja auch daran, dass sie Teil eines riesigen Projektes sind, was letztendlich die Menschheit aus der Unterdrückung befreit. Und darum haben sie voller Energie gearbeitet, haben auch heftige Diskussionen untereinander gehabt und waren ungeheuer produktiv, was neue Kunstformen angeht. Das Ganze ging bis 1933. Das ist jetzt ein Zufall, dass es dieses 1933 ist, aber damals hat Stalin die Wende eingeleitet und hat sich von dieser sehr modernen Grafik und Kunst verabschiedet und hat wieder einen naturalistisch-heroischen Stil bevorzugt. Und damit war sein Stil ganz ähnlich dem, was Hitler im Nationalsozialismus als Formensprache bevorzugt hat.
Wenn wir jetzt mal, wir machen ja Radio, das heißt, wir können das nicht so einfach zeigen, wie das aussieht. Wie würdest du denn Bilder beschreiben, die zur russischen Avantgarde gehören?
Also einmal, was vielleicht bekannt sind, das sind Collagen. Das sind Bilder, auf denen ist Malerei, Grafik und Fotografie. Und damit will man hergekommene Sehgewohnheiten unterbrechen, letztendlich im Kopf des Betrachters Irritationen auslösen und damit eigenständiges Denken. Dann, ja, zum Beispiel, wer frühe VH-Plakate kennt oder eine Grafik mit sehr klaren Buchstaben, serifenloser Schrift, also Buchstaben, die nicht verstörkelt sind.
Serifenlos, wer das nicht weiß, also Serifen sind die kleinen Füße, die die R's unten zum Beispiel haben, ja, oder die L's, also wenn das L unten gerade aufhört, dann ist das serifenlos. Ja.
Aber beispielhaft für die Plakate ist sicherlich die Kombination von Grafik und Fotografie, was es bis dahin so nicht gegeben hatte.
Also was ich auch noch gesehen habe, ich weiß nicht, ist das auch besonders, ich habe zum Beispiel Plakate gefunden, wo die Schrift, wie in den 80er Jahren bei CorelDRAW, dann einem, zum Beispiel, wenn es ein Ski, da hat man eine Werbung für Skiurlaub gehabt, mhm, und dann ist die Schrift auf dem Ski entlang gegangen und ich bin fast vom Stuhl gefallen, dass das aus den 20er, 30er, mhm, Jahren war. Mhm. Und ist das dann auch typisch, dass die solche Sachen ausprobiert haben, dass die Schrift sich dann an den Gegebenheiten, an den bildlichen Darstellungen orientiert hat und dort entlang geflossen ist? Oder ist es eher ein Experiment gewesen?
Nee, das bestimmt, aber das Entscheidende war, dass sie, das Ganze heißt ja Konstruktivismus, dass es nahe an der Industrie war, nahe daran, wie Maschinen arbeiten. Also nicht individuell alles gestaltet, sondern quasi wie schablonenhaft praktisch aufs Papier gebracht.
Jetzt kennt man ja zum Beispiel diese ganzen vielen oder Mosaike, die es so im Osten gab. Zählen die dann jetzt die Avantgarde oder die zählen dann schon wieder zu den heroischen?
Das ist die heroische Phase, als es um Heldenverehrung geht und Verehrung von Opfermut und Kampfesgeist in der Auseinandersetzung zum Beispiel im Nationalsozialismus, dass das dann in der Sowjetunion gefragt war. Dass Stalin das Ganze ab Anfang der 30er Jahre unterbunden hat, lag ja auch daran, dass er die eigenständige Kraft der Wuchtemaß und der Künstler als Bedrohung empfunden hat. Die ließen sich nicht so leicht manipulieren und die setzten auf eine Unabhängigkeit und auf eine Kritikfähigkeit des Individuums, die ihm nicht mehr geheuer war.
Kann man das dann an einem Ort festmachen oder war das die gesamte Sowjetunion?
Nein, das war schon die Fruchtemaß in Russland, in Moskau und es gab sicherlich ähnliche Bestrebungen in Petersburg, das weiß ich nicht genau, aber es war eine rein städtische Bewegung und es ist auch den Künstlern sehr schwer gefallen, irgendjemand anders als die Arbeiter zu erreichen, die durch Zeitungen zu erreichen waren. Also an die Bauern auf dem Land sind sie nur auch nicht gekommen.
Jetzt hast du uns eine Musik mitgebracht von Panzerkreuzer Potemkin.
Ja, die ist insofern wichtig, als die Filme von Eisenstein genau in die gleiche Richtung gehen. Die sind ja in den 20er Jahren entstanden. Und die Plakate dazu sind alle von Grafikern aus der Fruchtemaß gemacht worden.
Ja, und da hören wir jetzt rein, Brother, the Victory is Ours. Ja, die Plattform auf Radio Free FM, und heute geht's um Russland bzw. um die Volkshochschule Ulm, die einen Schwerpunkt Russland gemacht hat, der sehr gut ankommt, wie uns die Dagmar, die hier im Studio zu Gast ist, berichtet hat. Und es gibt jetzt auch eine Ausstellung über die russische Avantgarde. Hört sich schon genauso spannend an. Russische Avantgarde, wie kommt die Volkshochschule an so ein ausgefallenes Thema?
Ja, erstmal muss man ganz klar sagen, das machen wir zusammen mit dem HFG-Archiv, Ulmer Museum. Denn bei uns im Haus könnten wir so etwas gar nicht zeigen. Dazu sind die Werke, die gezeigt werden, viel zu wertvoll. Wie sind wir dazu gekommen? Also, ich von meinem Kunstverständnis her und Begeisterung fürs Bauhaus und HFG ist für mich die russische Avantgarde ganz wichtig, weil sie Vorläufer bzw. Parallelerscheinung ist. Und um Ulm zu verstehen, sollte man auch die russische Avantgarde kennen. Und wenn wir dann den Schwerpunkt Russland machen, dann wollte ich das zeigen. Und da habe ich einfach Glück gehabt, dass nämlich vor etlichen Jahren, 2008, ein Sammler für angewandte Avantgarde aus New York bei mir angerufen hat, ob er Otto-Eicher-Plakate kaufen könne. Also er sammelt nicht nur russische angewandte Kunst, sondern angewandte Kunst seit 1880. Und er hatte übers Plakatmuseum Ingolstadt und vermittelt über Dagmar Rinker, früher Chefin am HFG-Archiv, jetzt Professorin in Schwäbisch Gmünd, davon gehört, dass die VH Otto-Eicher-Plakate hat. Und weil wir keine kommunale Einrichtung sind, sondern ein eingetragener Verein, und Duplikate haben, diese auch verkaufen. Und Meryl Berman kam nach Ulm mehrfach, ist durch den ganzen umfassenden Bestand der VH gegangen. Und ich habe ihm damals Otto-Eicher-Plakate verkauft, natürlich nur Duplikate, und letztes oder vorletztes Jahr auch nochmals verkauft. Und gleichzeitig habe ich mit der Zeit kennengelernt, was in seiner Sammlung ist. Ich habe mir Kataloge von ihm angeschaut, und wann immer er in Europa Ausstellungen mit Leihgaben bestückt hat, bin ich auch dahin gefahren. So war ich zweimal in Madrid, in der Fondation Juan March, einer großen privaten Stiftung, wo er sehr viele Leihgaben hatte zu großen Ausstellungen zur avantgardistischen angewandten Kunst. Da habe ich kennengelernt, was er hat, und wusste, dass er einen Schwerpunkt zu Russland hat. Und so habe ich ihn dann eigentlich sehr kurzfristig im vergangenen Herbst, habe ich erst den Martin Mentele vom HFG-Archiv gefragt, ob er denn irgendwann noch 6 oder 8 Wochen Zeit hätte, Platz hätte da oben. Und siehe da, zufällig, November, Dezember waren frei im HFG-Archiv. Und dann habe ich ihn Meryl Berman gefragt, ob er uns eine Ausstellung ausleihen würde. Und na gut, jetzt das Gute war, er war schon mehrfach in Ulm, kannte das HFG-Archiv, noch in der Pionierkaserne, jetzt oben auf dem Kuhberg. Er kannte den Martin Mentele, kennt auch Dagmar Rinker, Marcella Chiano, mag die alle. Und vor allen Dingen, als er das letzte Mal oben im HFG-Archiv war und das in den ganzen umgebauten, sanierten Gebäudekomplex gesehen hat, war er letztendlich fassungslos, dass da oben nicht mehr getan wird für die Tradition der HFG, dass es nur dieses Archiv gibt mit einem oder vielleicht 2 Ausstellungsräumen und dass darüber hinaus, außer dem Eicher-Scholl-Kolleg, eigentlich kaum Menschen sind, die sich für Literatur und Vermittlung und, nein, für Kunst, Gestaltung, Literatur, also für diese Kreativitätssachen interessieren. Es sei denn, sie machen es halt in ihren Büros als Beruf. Aber es gab so wenig in der Vermittlungssparte. Und da hat er gesagt, das ist doch total schade, dass hier oben nicht mehr gemacht wird, um das, wofür die HFG mal stand, herauszustellen. Und jetzt habe ich ihn ja quasi gefragt, Meryl, leihst du zur russischen angewandten Avantgarde was ans HFG-Archiv, damit wir diese Botschaft besser rüberbringen können? Und natürlich Geld. Hallo, hier ist Ulm und Volkshochschule, haben wir wenig. Und so haben wir uns zu sehr günstigen Bedingungen einigen können. Und da helfen doch einige mit, dass diese Ausstellung jetzt zustande kommt. Aber so ist dieser persönliche Bezug. Und Martin Mentele und Merrill Berman haben dann gemeinsam diese Ausstellung kuratiert. Der Merrill hat also aus seiner insgesamt 20.000 grafische Blätter umfassenden Sammlung 80 ausgesucht für Ulm. Er hatte sich vorher das Studio HFG angeguckt, genau gesehen, was man da reinhängen kann und was nicht. Und hat dann 40 Plakate und Collagen ausgesucht, die wir dort zeigen können, und 40 Objekte, die in insgesamt 4 Vitrinen gezeigt werden. Darunter ganz, ganz seltene Bücher, zum Beispiel ein Buch von Malevich, mit dessen Umschlag von Rodchenko gestaltet worden ist. Also da sind seltene Kleinodien dabei. Ja, und sowas können wir jetzt zeigen.
Und der Merrill Berman, wie kommt der dazu, solche Dinge aus den 20er Jahren zu sammeln? Hat er einen besonderen Bezug dazu?
Das ist eine besondere Geschichte in seinem Leben. Der Mann, also sein Vater, der Mann ist Mitte 70 und sein Vater hatte Amerikaner gesammelt, Orden und Fahnen und sowas. Und so ist er zum Sammeln gekommen. Und als er dann Geld verdient hat als privater Investor, das Geld hatte er vorher als Analyst verdient, hatte zunächst moderne Kunst, De Koning und Andy Warhol und derartige Dinge gesammelt, bis er in den 60er Jahren sich mit seinen Wertpapieren verspekuliert hatte und um die Familie mit 4 Kindern weiter über Wasser zu halten, musste er seine Kunst verkaufen. Das hat ihn sehr geschmerzt und dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wollte er wieder mit Sammeln anfangen. Und sowas hat man im Blut. Und da hat er gemerkt, bei der modernen Kunst kann er mit seinem Geld nicht mithalten und hat da durch verschiedene Zufälle Plakate entdeckt. Und dann gesehen, dass diese Plakate, gerade auch aus der Sowjetunion, eine unheimliche Kraft haben und ein gestalterisches Potenzial, was ja so einfach epochemachend ist, dass sich da aber keiner zu dem Zeitpunkt dafür interessierte. Er hatte einfach das Auge dafür. Und dann hat er angefangen zu sammeln. Und damals war es über Beziehungen, Pariser Galeristen möglich, an so Sachen relativ günstig heranzukommen, weil es durchaus auch auf nicht mehr ganz nachvollziehbaren Wegen aus der Sowjetunion herausgebracht wurde. Und er hat angefangen, das zu sammeln. Und weil er eigentlich einer von ganz wenigen war, hatte er bald Kontakt zu den einschlägigen Kuratoren, sei es im Stedelijk Museum oder in Amsterdam oder im MoMA in New York, kannte die Szene. Und wenn er wieder an irgendeine Möglichkeit kam, etwas zu kaufen, konnte er sich beraten lassen, was das Ganze wert ist, ob das Sinn hat. Und so hat er seine Sammlung aufgebaut. Das ist ja nicht nur russischer Konstruktivismus und russische Plakate. Also er hat auch russische Plakate für die dann für die späten 30er, für die 40er Jahre. Er hat gesammelt Plakate aus Österreich um die Jahrhundertwende, auch deutsche moderne Plakate, sehr viel Bauhaus, politische Kunst und politische Grafik von Hartfield, eigentlich weltweit. Er hat eine riesige Ausstellung, riesige Sammlung zu amerikanischen Filmplakaten, aber vor allen Dingen auch zu Plakaten aus der Black Consciousness Movement in den USA. Er hat eine große Japan-Sammlung. Also er hat einfach Plakate gesammelt zu einem Zeitpunkt, als noch keiner das gesammelt hat. Und heute, weil der Kunstmarkt so voller Geld ist und so gehypt, sind natürlich jetzt auch Plakate wertvoll.
Da hat er einen guten Riecher. Das heißt, er hatte nicht unbedingt jetzt einen Bezug zu Russland.
Vielleicht indirekt, als Kind. Weil seine Familie stammt schon aus der Ukraine, aber ich glaube, die sind aus dem 19. Jahrhundert ausgewandert. Und er ist Mitglied der Demokratischen Partei in den USA, aber der hat absolut keine politische Affinität zu Russland. Also da steht er als privater Investor dem russischen System sehr, sehr kritisch gegenüber. Aber er hat einfach gesehen, dass diese Grafiker und Künstler ihrer Zeit voraus waren und absolut formgebend waren für das 20. Jahrhundert.
Und da sind wir ja auf jeden Weg. Wie umfangreich ist denn die Ausstellung?
Ich habe gesagt, das eben. Das sind, also die Ausstellung hat 40 Teile, die an der Wand hängen, Plakate, Grafiken und Collagen und 40 Teile in Vitrinen, die also dreidimensional sind.
Und wann fängt die Ausstellung an?
Die Ausstellung beginnt am Sonntag, 8. November. Um 11 Uhr ist die Vernissage. Alle sind herzlich eingeladen in der Mensa von der HFG auf dem Hochstress.
Da kommen wir gleich noch dazu, was da noch alles passiert.
Ja.
Dagmar, wir haben jetzt uns sehr lange über den Sammler unterhalten und über den historischen Background von russischer Avantgarde. Die Ausstellung, die am Sonntag anfängt, die heißt Russische Avantgarde 1917 bis 1933. Und wenn ich die Presseerklärung dazu lese, dann ist nicht bloß die Ausstellung sehenswert, sondern auch die Eröffnungsveranstaltung. Da kommt der Sammler Merrill Berman selbst und einige andere Menschen werden dort sprechen. Was ist denn da los am Tag der Eröffnung?
Mhm. Es liegt noch eine kurze Einschränkung. Es ist nicht russische Avantgarde ganz allgemein, denn da gehört dann noch Kunst dazu. Der Untertitel heißt Grafik und Plakate aus der Merrill C. Berman Collection New York. Aber am Sonntag, da ist schon großes Kino angesagt. Also Begrüßung durch unseren Oberbürgermeister. Und dann spricht Dr. Tobias Hoffmann. Der war mal in Ingolstadt. Dadurch ist überhaupt Merrill Berman nach Ulm gekommen durch seinen Kontakt und ist jetzt Direktor des Bröhan-Museums in Berlin, eines namhaften Museums für Jugendstil, aber er kennt sich sehr gut in angewandter Kunst, Plakaten aus und sehr gut in russischer angewandter Kunst und er wird reden über revolutionäre Grafik und die Besonderheiten und gerade auch den historischen Hintergrund. Dann wird der Kurator der Ausstellung, Martin Mentele, dort der Leiter des HFG-Archivs zur Ausstellung sprechen. Und schließlich habe ich mir gedacht, ich will nicht nur angewandte Kunst präsentieren, sondern auch ein sinnliches Gefühl aus Russland der 20er Jahre und habe im Theater Ulm gefragt, ob sie nicht ein Musikstück wüssten und auch noch gleich die Musiker dazu, die das präsentieren können. Und so kommt ein Trio für Violine von Alfred Schmidtke zur Aufführung, zwar nicht ganz 20er Jahre, aber ein Deutsch-Russe, der in Russland, in der Sowjetunion geboren ist, 1934, 1998 in Hamburg gestorben, aber er hat expressionistische Musik letztendlich geschrieben und ein Violintrio von ihm, aufgeführt von drei Musikerinnen des Theater Ulms, wird dann auch noch aufgeführt. Also man bekommt ein umfassendes Gefühl für die Sowjetunion und ihre Kreativität, bevor man dann von der Mensa aus hoch ins HFG-Archiv schlendern kann, um dort im Studio die Ausstellung zu sehen. Und nachmittags um 15 Uhr gibt's Merrill C. Berman Question Time. Da unterhalte ich mich mit Merrill Berman in der Ausstellung über seine Sammlung, die Kriterien seines Sammelns und natürlich über die Kunstwerke, die man dort im HFG-Studio ansehen kann.
Und wie lange wird es dann gehen?
Oh, an dem Vormittag schätze ich, das geht mal mindestens so anderthalb Stunden. Und halt bis um 12:30 und dann gibt es was zu trinken und ein paar Kleinigkeiten zu knabbern, damit man nicht ganz mit leerem Magen in die Ausstellung gehen muss. Und um 3 bis ungefähr 3:45 ist dann die Question Time mit Merrill Berman. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Leute da sind und wie viele Fragen sie stellen.
Wie lange hat die HFG die Ausstellung?
Die Ausstellung wird gezeigt bis zum 10. Dezember. Und bis da, 10., Entschuldigung, völlig verkehrt, bis zum 10. Januar. Und bis dahin gibt es 8 öffentliche Führungen, jeweils einmal nachmittags, einmal abends. Das muss man anschauen, das steht im VH-Programm, das steht aber vor allen Dingen auch auf der Einladungskarte. Die erste Führung ist bereits nächste Woche am 12. November um 18.30 Uhr. Also man kann einfach ins HFG gehen, das Archiv gehen. Das hat jeden Tag außer montags von 11 bis 17 Uhr auf, donnerstags bis 20 Uhr. Man kann sich aber auch zu den Führungen anmelden oder da einfach hingehen.
Die HFG, die hat immer die ganze Zeit geöffnet, oder? Da kann man einfach das, so kommen, oder?
Ja, das ist ein ganz normales Museum, da kann man einfach so kommen.
Genau, und da kann man sich die Ausstellung anschauen. Ja, jetzt ist es, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können noch mal in den Panzerkreuzer Potemkin reinhören. Wir haben noch das Lied Full Speed Ahead rausgesucht. Ja, aus dem Panzerkreuzer Potemkin haben wir was gespielt und der Anlass war die Ausstellung Russische Avantgarde 1917 bis 1933, Grafik und Plakate aus der Merrill C. Berman Collection New York. Und diese Ausstellung zeigt die Volkshochschule und zwar im Studio der HFG. Und zu Gast im Studio ist die Dagmar Engelt. Sie hat uns das jetzt die ganze Stunde lang vorgestellt. Dagmar, wir haben ganz am Anfang darüber geredet, dass es einen Schwerpunkt gibt, der heißt von Russland zur Sowjetunion zu Russland. Und dieses Schwerpunkt gibt es dieses Jahr in der Volkshochschule. Und jetzt wollten wir vielleicht noch mal kurz darauf zurückkommen, was denn sonst noch dieses Jahr oder dieses Semester in der Volkshochschule anlässlich dieses Themas gezeigt wird und stattfindet.
Gerne. Das stelle ich fest, also politisch ist da schon viel gelaufen, aber kulturell, also im kulturellen Bildungsprogramm läuft noch einiges. Also einmal beinahe jeden Mittwoch um 19 Uhr ein Film von Andrei Tarkowski, so auch am 11. November wieder, aber dann jeden Mittwoch, 19 Uhr. Und weiter am übernächsten Wochenende, am 13. November in Erbach, Russische Klänge, ein Konzert mit Peter Hämmer und Peter Gerter. Und in der VH auch ab dem 16. November zweimal ein Vortrag, einmal die Theologie der Ikone und einmal Grenzfallverbrechen, Dostojewskis religiös motivierte moderne Kritik in seinen Romanen. Und dann gibt es noch einen langen Abend zu Russland, die russische Seele zum Anfassen. Und als politisches Highlight am Ende vom Semester, am 20. Januar, aber jetzt schon vormerken, Aufruf zum Dialog, Russland gehört zu Europa, mit niemand Geringerem als Friedrich Schorlemmer.
Wer ist Friedrich Schorlemmer? Oh.
Friedrich Schorlemmer war Pfarrer in Leipzig, glaube ich Leipzig, auf jeden Fall ein ganz entscheidender Vorkämpfer in der Friedensbewegung in der DDR, der dazu beigetragen hat, dass es zur deutschen Wiedervereinigung kam.
Ja, die Namen kennt man eigentlich viel zu wenig. Ja, Dagmar, da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da warst. Vielleicht erinnern wir noch mal dran am Sonntag an die Eröffnung der Ausstellung.
11 Uhr, genau. AfG-Archiv.
Da kann jeder kommen?
Ja, natürlich.
Da ist jeder eingeladen. Und ich denke, das wird eine super spannende Ausstellung. Und wer es nicht schafft zum Sonntag, der hat noch bis Mitte Januar Zeit, sich die Ausstellung zur russischen Avantgarde im HFG-Museum anzuschauen. Da bedanke ich mich, dass du da warst.
Ja, ich habe es genossen. Vielen Dank.
Und noch einen schönen Tag euch allen. Tschüss.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.